6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen!
Hier die Zusammenfassung der Ziehung. Markus zog Enough von Set Your Sails, Stormfront von Billy Joel und The Fame von Lady Gaga. Ich zog Doggerel von Pixies, Blue Weekend von Wolf Alice und Cheat Codes von Danger Mouse and Black Thought. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Sehr schön, dass ihr die Play-Taste in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus. Hi.
Ja, ihr habt das jetzt gerade gar nicht mitgekriegt, aber ich habe für unseren Cut so laut geklatscht, dass ich anscheinend Markus' Trommelfell zerstört habe. Geht's dir gut?
Du hast meinen Tinnitus übertönt, das ist fantastisch.
Die richtige Antwort wäre gewesen, was sagst du?
Okay, nee, ich meinte dich doch gar nicht.
Mit wem redest du da?
Ich habe keine Ahnung.
Ich bin die Stimme in deinem Kopf. Ja, ihr hört schon, wir sind guter Dinge. Wir sind beide aber auch relativ, also ich bin auf jeden Fall relativ müde, weil so schön die Arbeit im Kindergarten auch ist, sie ist auch fucking anstrengend. Und ich muss sehr darauf achten, dass ich nicht so viel fluche, wenn ich dort spreche, was so gar nicht meinem verdammten Naturell entspricht. Aber ist alles cool. Ja. Wie geht's dir?
Heute gut. Gestern bisschen sehr müde auch gewesen. Das ist so Tagesform halt, ne? Genau. Aber Frühjahrsmüdigkeit, ne? Kennt man ja. Ja.
Frühjahrsmüdigkeit, genau. Ja, die folgt, das ist halt immer hier das ist ja dieses, weiß nicht, du hast die Winterdepression, dann kommt die Frühjahrsmüdigkeit, dann kommt der Sommersonnenstich und dann kommt die Herbstfäule. Also es ist ja.
Genau.
Okay.
Herbstfäule, geil. Ist ja wie Rost für den Körper.
Eier aus Stahl, rostfrei. Okay, also bevor wir über Musik reden, die erste Lachmuschel-Show, also das Comedy Open Mic in Blue Shell, was ich veranstalte, das am 11.3. stattfand, war trotz KVB-Streik echt gut besucht, hat super viel Spaß gemacht. Die nächste Show findet am 25.3. statt. Da ist Headliner der fantastische Hennes Bender. Ich freue mich auch richtig, dass ich ihn bekommen habe. Kommt vorbei, es gibt Tickets auf rausgegangen, wie immer. Und auch das restliche Line-Up, also das, was bis jetzt schon steht, also die Leute, die gefragt haben, wird eine starke Show. Und die Location ist halt einfach super. Also
Blue Shell ist cool.
Ja. Auf jeden Fall. Ebenfalls in Blue Shell findet am 4.4. wie immer die We Still Believe statt, die Metalcore, Hardcore, Punkrock Party, die ich mache, die wird auch cool. Die letzte war jetzt natürlich in Anbetracht, dass es das Wochenende nach Karneval war, eher etwas mau besucht, aber die Leute, die da waren, hatten Spaß. Und ich hoffe, am 4.4. werden es deutlich mehr. Und wenn ihr den Podcast wahrscheinlich am Tag des Erscheinens hört, dann habt ihr noch die Chance, mich solo zu sehen. Ich spiele am 15.3. im Ateliertheater Club in Köln, spiele ich wieder 40 Minuten solo. Ich hab jetzt nicht so viel neues Material, aber das ist auf jeden Fall richtig, richtig fein poliert mittlerweile. Ich habe mich letztens wieder grandios versprochen auf der Bühne, woraus ein toller Joke wurde. Ich hab Urologe und Neurologe vermischt und dann meine ich so, das wäre merkwürdig, wenn das der gleiche Arzt wäre, ne, der macht Hoden und Hirn.
Hast du beibehalten.
Ich hab's noch nicht wiederholen können, weil ich habe mich halt wirklich versprochen auf der Bühne, ich habe es zum Glück aufgenommen, dass ich weiß, wie das war, aber so entsteht halt auch viel Comedy, ne, ich verquatsch mich irgendwie, ich verspreche mich und dann denke ich, hey, Moment, das war eigentlich. Es tut natürlich auch immer ein bisschen weh, wenn man so denkt, so, oh Gott, ey, das, wofür ich mich stundenlang zu Hause hinsetze und mir so total den Schädel zermartere, das ist dann so mittellustig und das, was mir so aus Versehen, so ein Hirnfurz, da lachen sich Leute dann tot. Das ist auch manchmal komisch. Egal. Ja, Das war's mit der Hausmeisterei. Ich kann schon mal ankündigen, das wird für dich eine sehr angenehme Folge. Ich hatte, ich hatte bei zwei Alben wirklich Schwierigkeiten, die zu ranken, aber selbst die drei ist ziemlich, hat mir sehr gut gefallen. Also ich bin mal gespannt, wie es bei dir aussieht.
Okay, okay.
Weil du musst doch, was hattest du noch mal? Du hattest Set Your Sails, Lady Gaga und Billy Joel.
Genau.
Da bin ich mit der Reihenfolge relativ sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf der 3 Set Your Sails hast.
Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch, ja. Okay, kommen wir erstmal zur Band. Also Set Your Sails, das Album heißt Enough, aber erstmal zur Band, Bandbio. Set Your Sails ist eine Metalcore-Band aus Köln, Deutschland, die 2017 von Sängerin Jules Mitch und Gitarrist André Alves Rodriguez gegründet wurde. Kurz nach der Gründung stießen Bassist Dominik Ludwig und Schlagzeuger Pascal Schnitzler zur Band, wodurch das Line-Up komplettiert wurde. Ihr Debütalbum Enough veröffentlichten sie 2018 in Eigenregie. Nach zahlreichen Auftritten in Jugendzentren und auf kleineren Festivals unterschrieben sie 2021 einen Plattenvertrag bei Napalm Records. Im Januar 2022 erschien ihr zweites Album Nightfall, das in der Metal-Szene Anerkennung fand und vom Musikmagazin Metal Hammer als eines der Top-Alben des Jahres 2022 gelistet wurde. Im Frühjahr 2022 gab es Besetzungswechsel. Bassist Dominik Ludwig und Schlagzeuger Pascal Schnitzler verließen die Band. An ihre Stelle traten Nikolai Hoch am Bass und Hendrik Kellershohn am Schlagzeug, die seither die Rhythmussektion bilden. In den folgenden Jahren tourte Set Your Sails mit Bands wie Anise Okay, sagt man das so?
Anise Okay.
Anise Okay, okay. Ja, das, die haben es irgendwie mit diesem, kommen wir gleich zu. Und Future Palace durch Europa und trat auf renommierten Festivals wie dem Full Force Festival, dem Reload Festival und dem Summer Breeze auf. Im April 2024 veröffentlichten sie ihr drittes Album Bad Blood und spielten anschließend eine erfolgreiche Co-Headliner-Tour mit Rising Insane sowie Auftritte auf Festivals wie dem Deichbrand und dem Open Flair. Kurzfacts zum Album. Erscheinungsdatum ist der 8. November 2018. Label ist Eigenveröffentlichung. Genre Melodic Hardcore und Metalcore. Aufnahme, Ort und Zeitraum keine spezifischen Informationen verfügbar. Ich denke mal Köln. Kann auch ganz anders sein. Verkaufszahlen und Auszeichnungen, keine öffentlich zugänglichen Daten und Gesamtlaufzeit ungefähr 33 Minuten. Okay. Du kannst kurz nochmal zu Anise Okay. Also ich wundere mich, dass ist das so ein Trend bei den Bands, dass die nicht mehr die Leertaste benutzen? Also
ja, schon. Also
okay, und ich komme da gleich in der Kritik
noch zu. For Trademark und Copyright Reasons, ne? Weil du willst ja auch.
So.
Ja, also das ist, das bezieht sich auf den Song von Michael Jackson hier, Smooth Criminal. Annie, are you okay? Are you okay,
ach
Annie?
So. Annie, ja, okay.
Und die sind ziemlich gut. Also sind auch schon so typische deutsche Metalcore-Formel, aber die sind, also ich glaube, es ist nichts im Glas, aber die sind schon gut, die sind solide.
Okay. Also nun zu meiner Kritik. Es ist nun genug. Ich habe genug von dieser ewigen Schreierei. Es muss doch mal endlich vernünftige Musik auf meine Ohren geben. Menno. Also Zwinker, Zwinker, ne? Nee, jetzt mal im Ernst. Set Your Sails, die Band ohne Leertaste und mit skandinavischem durchgestrichenem O im Namen, konnte mich in dieser Episode von Sex aus dem Glas am wenigsten überzeugen. Dabei ist sie auf kurzer Albumzeit mit maximal druckvollem Metalcore unterwegs. Die Sängerin Jules Mitch, nebenbei, ich habe gedacht, das ist ein Mann, gibt Vollgas und kommt garantiert nicht über die 5%-Hürde des Klagesanganteils, die wohl in der Metalcore-Szene gesetzt ist. Die Band zimmert ordentlichen Krach in die Boxen, speziell Drummer Pascal Schnitzler klöppelt wie eine verrückte Nähmaschine. Das soll ein Lob sein. Der Teufel aber steckt ein wenig im Detail, da unter der Oberfläche aus Krach und ordentlichem Metalcore mir zumindest manche Gitarrenriffs etwas zu dünn geraten sind. Es gibt wenige Oho- und Aha-Momente. Dafür bereitete sich eher ein Klangbrei aus, da ich nicht den einen Song vom anderen Song unterscheiden konnte. Aber Hand aufs Herz, ich bin nicht die Zielgruppe von Set Your Sails und Enough is Enough. Also das Album ist für mich enough, um auch bei mir zumindest den Eindruck zu erwecken, dass da eine Band eine grundsolide Arbeit macht und nach den Regeln des Genres spielt. Es ist halt nur nicht meine Musik, da sie mir nicht im Ohr bleibt und absolut keinen Wiedererkennungswert hat. Man könnte auch sagen, ich nehme diese Musik so wahr, wie ich Kölsch trinke. Ja, es ist ein Bier, keine Limo, aber nicht mein Cup of Tea. Was willst du machen?
Ja, es ist, ich finde, ich habe die, kann ich jetzt sagen, es ist ein bisschen Nepotism, Vetternwirtschaft, der, ich kenne den Pascal tatsächlich. Okay. Also Pascal Schnitzer, den Schlagzeuger, den kenne ich, der ist, also als ich ihn kennengelernt habe, war der Tontechniker im Blue Shell und also freier Tontechniker auch, macht ganz viel Sound in allen möglichen Bereichen. Sehr cooler Typ, sehr netter Typ. Und der hat mir halt irgendwann mal auch erzählt, dass er, der hatte vorher eine andere Band, Emily Chekhov oder so, die fand ich so, na, so mittel, also, aber auch nicht schlecht, also halt auch schon gut. Und der hat mir halt irgendwann mal gesagt, dass er da so eine Hardcore-Band hat. Und dann habe ich mir das angehört und gesagt, das ist ja echt cool. Also ich finde es wirklich gut. Halt genau, was du beschreibst, ne? Das, die erfinden nicht das Rad neu, das ist jetzt nicht der Hügel der Innovation, aber es ist wirklich absolut grundsolider Hardcore, den es, so, auch vor allem mit einer Frau am Mikrofon, das ist dann schon vielleicht irgendwie so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, aber es ist wirklich guter Hardcore. Das dafür, nur was mich halt tatsächlich ein bisschen ärgert, das habe ich ja am Ende bei der Ziehung halt auch schon gesagt, weil die, und ich habe da keine weiteren Informationen, der Pascal hat mir halt irgendwann nur mal gesagt, so, ja, dass er da ausgestiegen ist, mehr weiß ich nicht, wieso, weshalb, warum, keine Ahnung.
Okay.
Aber man muss schon mal sagen, also sowohl das zweite Album, das Nightfall und das Bad Blood, klingen so anders als Enough. Okay. Und die haben dann auch eine Coverversion von dem Lady Gaga Song gemacht hier von Shallow.
Ist ja lustig, ja.
Ja, es ist halt so ein bisschen, ey, jeder muss essen, alles klar, alles cool. Und wenn die da einen coolen Deal bekommen haben von weiß ich nicht wem, mein Gott, ja. Aber es lässt sich schlichtweg tatsächlich einfach nicht von abstreiten, dass da jemand ein bisschen ja, seine Kreativität dem Erfolg untergeordnet hat. Das bleibt, bleibt erstmal Behauptung und so weiter und so fort. Ja. Ich finde Enough ist super geil, aber das Nightfall und das Bad Blood, das ist auch nicht schlecht, das ist auch alles okay, aber es gibt halt tatsächlich in Deutschland so eine sehr oft verwendete und sehr häufig vorkommende Metalcore-Formel. Da könnte ich 30 Bands aufzählen, die alle irgendwie gleich klingen und alle irgendwie gut, da ist nie wirklicher Rotz dabei, weiß ich nicht. Hier, alle, die in der Bigo standen, ne, Rising Empire, Annie's Okay, keine Ahnung. Und es ein paar stechen auch raus, so Callejon auf jeden Fall eigenes, Electric Callboy sowieso, aber ganz, ganz vieles, wie heißen sie? We Awake. Also, es gibt wirklich einfach sehr, sehr viel. Und ja, da sind die jetzt halt irgendwie auch eine von vielen Bands. Und das ist ein bisschen schade, weil die
waren mit Lord of the Lost irgendwie auch unterwegs, ja, habe ich mal gelesen. Ja, aber gut.
Ich will da, so, wie gesagt, ich will auch niemandem zu nahe treten. Als ich das Album halt ins Glas gepackt habe, da hatten die, soweit ich weiß, noch keinen Major Deal. Und da habe ich dann auch gedacht, das ist doch cool, das ist auch, weil ich finde es einfach wirklich gut. Aber wenn man jetzt heute, also wenn man sich das heute jetzt so das spätere Werk davon anhört, dann denkt man halt so, ja, okay, es ist definitiv die gleiche Stimme, aber die Musik ist halt wirklich sehr anders. Also ja.
Ja, ich meine, man kann jetzt nicht von sich auf andere schließen, aber ich kenne diesen Effekt. Also ich war ja immer in einer ganz kleinen Indie-Band, so eine Emo. Indie-Band, damals war Emo überhaupt nicht mein Ding, aber ich habe halt mitgespielt, also war das ist der Klassiker, so von wegen, wir brauchen Bassisten, nehmen wir dich mal, kauf dir einen Bass. So.
So. Vier Seiten kriegst du hin.
Genau, Tabulatoren ab dafür. Ja. Das hat mir auch Spaß gemacht, aber der Sänger, den ich auch als Freund hatte, sagen wir so, der ist halt irgendwie ich sag mal so, der wollte halt so ein bisschen Icarus-mäßig Richtung Rom greifen, und hat sich immer geschworen, ich singe nicht auf Deutsch, ich singe nicht auf Deutsch, ich singe nie auf Deutsch. So, so. Und dann irgendwann wollte er unbedingt dann auf Deutsch singen. Warum? Weil das halt speziell bei einem lokalen Festival irgendwie die beim Bandcontest die Bands irgendwie eher angenommen worden waren. Die dann halt auf Deutsch sangen. Und das hatte halt dann auch, ich sag mal so, man hat damit mit diesem Festival, wenn man da überhaupt auftreten konnte, fette Connections knüpfen können, etc. Ja, etc. Das wäre halt so ein bisschen die Trittstufe gewesen, aber auch das ist gescheitert und da war ich schon längst raus aus der Band raus. So. Also,
ja, ich meine, eins muss man sagen, also es scheint okay zu laufen, ne? Die sind auf Tour. Mhm. Das ist schon alles in Ordnung. Die sind jetzt, man kann da jetzt nicht sagen, dass sie sich irgendwie verraten hätten und das dann nicht funktioniert hat, weil das ist ja immer so sehr erbärmlich. So ist es ja nicht. Aber es ist halt irgendwie komisch.
Okay.
Ist halt. Möchtest du raten, was ich auf der 3 habe?
Boah, jetzt muss ich auch nochmal resümieren. Also du hast Danger Mouse und Black Thought, du hast dann gab's noch, wie heißen sie, Wolf Alice. Mhm. Und was war das dritte nochmal?
Pixies.
Wow. Ich glaube Pixies, hätte ich gesagt.
Das stimmt.
Ja.
Okay, interessant. Ja, wir hatten die Pixies ja schon einmal vor wirklich, wirklich langer Zeit mit dem, ich weiß gar nicht, welches das Album war.
Doolittle.
Genau, Doolittle, ja. So, dann erstmal zur Band selber. Die Pixies sind eine einflussreiche Alternative-Rock-Band, die 1986 in Boston, Massachusetts gegründet wurde. Die ursprüngliche Besetzung bestand aus Black Francis, Gesang und Gitarre, Joe Santiago, Gitarre, Kim Deal, Bass und Gesang und David Lovering, Schlagzeug. Ihr einzigartiger Stil, der scharfe Dynamikwechsel, Surrealismus und Punk-Energie kombiniert, beeinflusste zahlreiche Bands, darunter Nirvana, Radiohead und Weezer. Ihr Debütalbum Surfer Rosa 1988 machte sie in der Indie-Szene bekannt und wurde für seinen rohen, kantigen Sound gelobt. Mit Doolittle 1989 gelang ihnen der Durchbruch und Songs wie Here Comes Your Man und Monkey Gone to Heaven wurden Kultklassiker. In den frühen 1990ern folgten die Alben Bossa Nova 1990 und Trompe Le Monde 1991, die ihren Sound weiterentwickelten und sie zu einer der wichtigsten Bands des Alternative Rock machten. 1993 trennten sich die Pixies aufgrund interner Spannungen, insbesondere zwischen Black Francis und Kim Deal. Während Francis seine Solokarriere unter dem Namen Frank Black fortsetzte, gründete Deal die Band The Breeders. 2004 kam es zur Wiedervereinigung der Pixies, die weltweit ausverkaufte Konzerte spielten. Kim Deal verließ die Band 2013 und wurde durch Len Chantin ersetzt. Seitdem veröffentlichten sie neue Alben, darunter Indie Cindy 2014, Head Carrier 2016 und Beneath the Ivy 2019, mit denen sie ihren Status als eine der prägendsten Alternative Bands beibehielten. Die Pixies bleiben für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und ihren unverwechselbaren Sound bekannt, der bis heute Generationen von Musikern inspiriert. Das Album ist erschienen am 30. September 2022, also noch verhältnismäßig frisch, auf dem Label BMG. Es wurde aufgenommen in Guildford Sound in Vermont und dauert 42 Minuten und 4 Sekunden. Produziert hat das Ganze Tom Dalgety. Meine Review. Die Pixies also. Eine dieser Bands, die ich kenne, ohne sie wirklich zu kennen. Klar, Where Is My Mind ist unsterblich, die Baser ein verdammter Klassiker. Aber wenn du mich nach weiteren Songs fragen würdest, müsste ich schon ziemlich überlegen. Aber dafür habe ich ja das Glas. Also ran an Doggerel, dachte ich mir. No Matter Day, dieser Opener kommt mit einer Wucht, die ich den alten Herren gar nicht zugetraut hätte. Treibend, drängend, fast trotzig. So hungrig klangen die Pixies schon lange nicht mehr. Gefällt mir. Danach Vault of Heaven. Weniger Tempo, aber nicht weniger Intensität. Die Gitarren bleiben angenehm schrammelig. Black Francis nölt sich herrlich lakonisch durch den Song. Keine Spur von Altersmüdigkeit. Generell, das hier ist kein gefälliges Nostalgiealbum, kein halbgares »Wir müssen noch mal eine Platte machen«, sondern eine ehrliche, kantige Rockplatte. Die Songs roh, melodisch, ohne überflüssigen Schnickschnack. Viele Tracks hätten so auch von Bad Religion stammen können. Diese Mischung aus Melodie und Punk-Attitüde sitzt einfach. Und die Produktion? Genau richtig. Kein überproduzierter Hochglanzrock, sondern ein angenehm ungeschliffener Sound, der sich anfühlt, als würde die Band direkt vor einem stehen. So muss das sein. Gibt es große Überraschungen? Nicht wirklich. Gibt es schwache Momente? Auch nicht. Doggerel ist kein Album, das die Welt aus den Angeln hebt. Aber eines, das beweist, dass die Pixies auch heute noch relevant sind. Es wird vielleicht nicht in die ewigen Bestenlisten eingehen, aber es zeigt eine Band, die immer noch weiß, was sie tut. Und das ist mehr, als man von vielen anderen alten Helden behaupten kann. Ein Album für die Ewigkeit? Wahrscheinlich nicht, aber definitiv ein Album, das ins Jetzt passt.
Absolut richtig. Absolut on point. Kann ich nur zustimmen. Also, als ich es gehört habe, dachte ich so, ja, ich gebe denen nochmal eine Chance. Also, das klingt jetzt blöd, aber weil Indie-Scene, die zum Beispiel das Comeback-Album, wenn man so will, hat mich nicht abgeholt. Und ja. Das ist echt so ein Album, wo du, wie du auch schon gesagt hast, die sind wieder hungrig, aber es klingt jetzt halt, nimmt halt nicht wirklich das Fahrwasser auch von früher vielleicht, aber es passt schon irgendwie in die Diskografie rein, so ist, und es ist
ja, also ich habe das gehört und habe halt wirklich gedacht so, okay, also wäre das 2007 von irgendeiner anderen Band erschienen,
ja,
hätte ich gedacht, ja. So, okay, krass, das ist eines der besten Indie-Rock-Alben der New Wave of British Indie Rock oder also wie auch immer man diese Welle hier, Strokes, Maximo Park, Kaiser Chiefs, Block Party, wie man das alles genau dann bezeichnen soll, weil es ist ja nicht mehr Britpop. Wäre das sozusagen in der Zeit erschienen, hätte ich halt gesagt, ey, das ist ja richtig geil, das ist ja wirklich fantastisch. Ja. Und jetzt ist es halt 2022 und reißt keine Bäume mehr aus, aber es ist wirklich, wirklich gut und also wie gesagt, ja. Die meisten Bands, die so lange am Start sind, das Spätwerk ist so, ja, ist okay. Also, weiß nicht, die letzten 3-4 Metallica-Alben, ja, wobei, es gibt, glaube ich, gar nicht so viele Hardwired, also seit St. Anger, aber okay, die letzten 2 Metallica-Alben, die waren weit entfernt von Scheiße. Aber es
gab immer ganz geile Singles, muss ich mal sagen.
Ja, aber auch das, es hat schon einen Grund, dass wir einfach immer noch mal die Master of Puppets hören. Oder eben die Black oder so. Und so ist das halt bei vielen von diesen Bands. Da sagt man dann so, ja, es ist schon okay. Und da spielt er mal 2 Songs auf der, wenn ihr live seid, aber wenn ihr, dann schon bitte die alten Sachen. Genau. Und so ist halt dieses Doggerel nicht, sondern das ist halt wirklich so, krass, die haben sich schon noch Mühe gegeben.
Ja, ich hatte auch, als ich das rauskam, dachte ich so, ich hätte Bock, mir das echt live zu geben, so, ne? Also, ja. Und dann kam tatsächlich, ich glaube sogar irgendwie so eine Art Konzert und ihr gedacht, ich so, okay, ich guck's mir an. Also wieder Geld gespart, na Spaß. Aber,
ja. Okay.
Ja.
Ja, dann rate ich mal, was hattest du auf der, was hattest du?
Lady so? Gaga oder?
Ja, Lady Gaga.
Ja? Ja, du hast recht.
Also, okay. Okay. Stormfront ist eines der besten Alben aller Zeiten. Und es ist nicht mal im Gesamtwerk von Billy Joel als eines der besten gewertet.
Okay. Also, Lady Gaga The Fame. Erstmal zur Künstlerbio. Lady Gaga mit bürgerlichem Namen Stephanie Joanne Angelina Germanotta wurde am 28. März 1986 in New York City geboren. Schon früh zeigte sie großes musikalisches Talent und begann mit 4 Jahren Klavier zu spielen. Später studierte sie an der renommierten Tisch School of Arts der New York University brach das Studium jedoch ab, um eine Musikkarriere zu verfolgen. Nach ersten musikalischen Erfahrungen als Songwriterin für Künstler wie Britney Spears und die Pussycat Dolls wurde sie 2008 mit ihrem Debütalbum The Fame weltberühmt. Die Hits Just Dance und Pokerface katapultierten sie an die Spitze der Charts. Ihr extravagant exzentrischer Stil, sowohl musikalisch als auch modisch, machten sie das Fleischkleid, ja, Entschuldigung. Entschuldigung, das kam jetzt gerade so in den Sinn. Machte sie schnell zu einer Pop-Ikone. Mit Alben wie Born This Way 2011, Art Pop 2013, Joanne 2016 und Chromatica 2020 bewies sie ihre Vielseitigkeit, indem sie Elemente aus Dance-Pop, Rock und elektronischer Musik kombiniert. Übrigens, just diese Woche erschien Mayhem, das neue Album. 2014 zeigte sie mit dem Jazz-Album Cheek to Cheek, einer Zusammenarbeit mit Tony Bennett, eine ganz neue Facette ihrer Kunst. Neben ihrer Musikkarriere etablierte sich Lady Gaga auch als Schauspielerin. Ihr Filmdebüt in Star is Born 2018 brachte ihr einen Oscar für den Song Shallow und eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin ein. 2021 spielte sie in House of Gucci die Rolle der Patrizia Reggiani. Lady Gaga ist nicht nur für ihre musikalischen Erfolge bekannt, sondern auch für ihr soziales Engagement. Sie setzt sich für LGBTQ+-Rechte und psychische Gesundheit ein und gründete 2012 die Born This Way Foundation. Mit über 170 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten. Kurzfacts zum Album. Erscheinungsdatum ist der 19. August 2008. A Label ist Interscope Records, Charity Records, Conlife Distribution und Streamline Records. Genre ist Pop, Synthpop, Dance und Elektropop. Aufnahmeorte Record Plant Studios, Chalice Recording Studios, 150 Studios, Cherry Tree Recording Studios, 333 Studios, Po' Boy Studio. So, Aufnahmezeitraum 2006 bis 2008. Gesamtlaufzeit ist 59 Minuten 35 Sekunden. Verkaufszahlen über 15 Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Auszeichnungen. Grammy für das beste Dance-Elektronika-Album. Brit Award 2010 als bestes internationales Album. So, das da zum Album noch. Und jetzt kommt meine Kritik. Also, ich habe damals Lady Gaga tatsächlich auch durch die erste Single Let's Dance kennengelernt. Dieser Disco-Tune,
just,
der mehr...
Just Dance.
Ach so. Ja, stimmt. Ja. Ich habe da kam gerade David Bowie. Nee, da kam David Bowie gerade.
Stimmt. Entschuldigung.
Just Dance natürlich. Ja. Just Dance kennenlernen. Okay. Dieser Disco-Tune, der mehr Refrain als irgendwas anderes ist, geht derbe ins Ohr. Aber wahrgenommen habe ich Lady Gaga, aka Frau Germanotta, erst mit der zweiten Single Pokerface. Dieses notorische Stottern kombiniert mit Schwachsinnslyrics zwischen Gaga, Dada und genialem Trash, wie Papapa, Pokerface, Papapa, Pokerface, na, kann ich da zitieren oder Bluffin with my Muffin, zu Deutsch, ich bluff dich mit meinem Geschlechtsteil. Das schreit nach Sex und Doppeldeutigkeit. Dieses Spiel hatte bereits Madonna anno Tobak perfektioniert. Lady Gaga übernimmt die Fackel spielend und gibt ihr einen eigenen Spin. Und genau darin liegt die Kunst von Gaga. Ihre Wiedererkennbarkeit ist seit ihrem Debütalbum fast unerreicht. Nachdem ich The Fame nun in Gänze gehört habe, kann ich sagen, dass die ersten vier Songs zwar einem Homerun gleichen und mit Paparazzi und Love Game einfach eine Single nach der anderen rausgeballert wird, aber danach enttäuscht Lady Gaga mit der Plastikballade AA Nothing Else I Can Say. Ich habe selten so eine überzuckerte Grütze gehört. Beautiful Dirty Rich ist mittelprächtig, während der Titelsong The Fame wieder an Momentum gewinnt und gerade das Album als eine Art Konzeptalbum hübsch zusammenfassen kann. Dann flacht die Reise ins Gagaland wieder ordentlich ab. Money Honey und Starstruck sind eher okay. Starstruck klingt wie ein Versuch nach Daft Punk zu klingen, der leider scheitert. Boys, Boys, Boys hingegen hat wieder diesen so unverschämt süchtig machenden Hüpfbogen-Beat. Einfach klasse. Der Rest des Albums plätschert dann in mediokren Fahrwasser aus, wobei Versatzstücke von Roxy Music und Blondie erklingen. Kurzum, Lady Gaga ist auf dem Debüt bereits eine Macht, mit der man rechnen sollte, aber hatte wohl noch nicht die Findungsphase abgeschlossen. So bleibt das Album leider eine DB Berg- und Tatatalbahnfahrt auf höchstem Niveau.
Ja, also ich finde auch der Mittelteil generell ist so, also das hat diese vier Überbrecher und denkst du so, what the fuck, was soll denn jetzt noch kommen? Und es kommt halt nichts mehr, aber so, ich meine, vier Mega-Hits muss man halt auch erstmal schreiben.
Also die sind auch wirklich, die zünden auch immer noch, das muss man wirklich sagen. Also
ich würde auch noch den I Like It Rough, das ist die Nummer 13, das ist die vorletzte, würde ich auch nochmal rausholen, weil die Hook ist auch so ein Brecher, also you got me, wind me up. Genau, also es ist wirklich, wirklich gut. Und ich finde halt tatsächlich, Lady Gaga ist halt auch wieder mal so ein Bereich, das halt hin und wieder landet der Mainstream halt wirklich ein Treffer. Also das ist halt, das ist halt wirklich absolut massenkompatible Popmusik, die nicht simpel gestrickt ist. Ja, also es ist ja immer so, es ist ja schwierig, also es ist ja wirklich an sich einfach nur einen Hit zu schreiben, also im Sinne von, das ist jetzt, benutzt die Akkorde, benutzt die Texte, so, das ist ja schon sehr formelhaft und das, wenn man ein halbwegs guter Musiker ist, dann kann man das auch. Es gibt ja auch genug Beweise, also es gibt da ja immer der Chino Moreno, der Sänger von Sänger und Gitarrist von den Deftones, der hat ja diesen ganzen Rap-Nu-Metal-Zeugs, der hat das ja gehasst. Der war ja auch immer so, wir sind keine Nu-Metal-Band. Und hat halt auch gesagt so, ey, hier was Fred Durst kann, das kann jeder, das ist total erbärmlich. Und hat dann wirklich um der Plattenfirma sozusagen so fick dich, haben die halt diese Single gemacht, Back to School.
Ah, okay.
Und die ist nicht auf dem Album. Es gibt halt hier Pink Maggot, das ist so, Teile davon sind auf dem Album, aber es ist nicht auf dem Album. Und die haben sich halt voll aufgeregt. Die Leute, die das Album gekauft haben, also, das ist ja komplett alles anders als.
Warum ist das nicht da drauf?
Ja. Warum ist es nicht da drauf? Aber das ist halt, und das ist halt so ein bisschen der Beweis dafür, wenn man ein akzeptabler Musiker ist, dann ist es relativ leicht, so einen Song zu schreiben, mit dem man. Wenn man schon ein bisschen die Exposure hat, heute ist vielleicht noch mal anders, weil du trittst halt gegen Milliarden Leute auf TikTok an. Aber dann kennst du halt diese Muster. Und das ist halt Lady Gaga nicht. Das ist wirklich so, das ist originell und trotzdem massenkompatibel. Und diese Kombination finde ich, da werden mir jetzt haufenweise Leute widersprechen, aber in meinem, so ist ja mein Empfinden, meine Meinung, die ist halt verhältnismäßig selten. Weil beispielsweise Taylor Swift, ich würde nie sagen, dass das schlechte Musik ist, aber es berührt mich einfach gar nicht, weil das meiner Meinung nach, da ist halt, also die kreative Schöpfung ist halt so, ja, pff.
Ja, aber ich sag mal so, ich berührt mich jetzt Lady Gaga? Ist eine gute Frage. Ich kann nur sagen.
Also Born This Way hat schon, also auch, das hat er auch tatsächlich, jetzt auf dem zweiten.
Ja, das stimmt. Das hat eine Message. Genau. Ja. Genau. Aber ich finde, dass Lady Gaga einfach als Künstlerin so, ich sag mal, neun, also die macht ja aus Versatzstücken macht die was Neues. Also
das machen alle.
Ja, nee, das machen alle, aber manche machen es halt, also kaschieren das nur billig, sag ich mal, und die macht halt wirklich, baut sich quasi einen neuen Charakter. Und dieser Lady Gaga-Charakter, der war auf, oder finde ich zumindest, war auf The Fame noch nicht so 100% ausgebaut. So, und man hat aber auch in der Ära, wo das erschienen ist, gab's noch so Videos auf YouTube im Umlauf, wo sie irgendwie mit schwarzen Haaren unterwegs war, am Piano sitzen. Man hat dann echt gemerkt, so krass, die Frau kann unglaublich gut singen und auch Piano spielen oder Klavier spielen, wie auch immer. Und das ist, also ich finde, man muss jetzt nicht unbedingt also ein Instrument beherrschen, um halt bei mir zu landen. Aber es ist halt wirklich dann auch, die landet halt auf mehreren Ebenen. Also sie ist eine waschechte Künstlerin, sie ist eine waschechte Musikerin. Sie schreibt ihre Texte selber, zum größten Teil zumindest. Und das Witzige ist, was an The Fame finde ich noch nebenbei, dass sie in irgendeinem Song sogar in irgendeinem Liedtext noch sagt, so von wegen, ja, ich möchte gern irgendwann halt berühmt werden, ich möchte gern in Filmen vorkommen, bla bla bla. Was passiert? Ja, guck dir Lady Gaga an. Ja.
Es gibt noch, ist total witzig, es gibt noch irgendwie auf Facebook gibt's immer noch so eine uralte Facebook-Gruppe, das hat irgendwie 17 Mitglieder oder so. Die ist von 2002, 2003 oder so. Ja. Irgendwie hier, also auf Englisch natürlich, aber hier Christina Milliot. Nee, wie heißt sie nochmal? Wie ist der richtige Name?
Germanotta.
Genau.
Aber den vollen Namen Milliot möchte ich jetzt nicht wiederholen. Das ist zu kompliziert.
Da steht da, Stephanie Germanotta, you will never be famous. Und das ist halt wirklich so eine Gruppe von so Leuten, das ist kein Scherz. Ja? Das ist so, die waren halt mit ihr irgendwie auf der Uni und mochten die halt nicht. Und fanden die halt scheiße.
Ach so, okay.
Also die wurde halt gemobbt einfach. Und die ist halt immer noch, und ich habe das halt gesehen.
Ja, dann haben sie es verstanden.
In so einem Bild, so hier, this aged like fine milk. Ja, so, ja, also, fuck the haters. Ne? Also
ja,
sagen wir mal so, ich kann mir vorstellen, dass Lady Gaga so als Person, dass die sehr, sehr anstrengend ist. Kann ich mir absolut vorstellen.
Ja, wie viele andere auch, ne?
Aber, naja, mein Gott, sie ist ja auch nun mal eine der besten Sängerinnen ihrer Generation und sie kann Songs schreiben, sie kann auch gut, ist jetzt keine Meryl Streep, aber die ist schon sehr, sehr gute Schauspielerin. Also da ist ja Talent und
und dass sie dann halt auch ich sag mal auch Madonna-artig in Anführungszeichen komplette 180 Degrees Turns macht, so mit so zwei Alben mit Tony Bennett mal eben aufnehmen, von wegen mal eben so à la Robbie Williams Swing When You're Winning.
Genau.
Das ist schon ziemlich geil eigentlich.
Ah, ja. Kurz, falls du es noch nicht gemacht hast, hier der Robbie Williams Film hier, Better Man mit dem Affen.
Ja, soll ziemlich gut sein, ne?
Ja, ist wirklich gut. Also ja.
Läuft der denn überhaupt noch, oder?
Weiß ich nicht, aber wenn, also den muss man jetzt nicht im Kino gesehen haben, aber wenn er so im Streaming ist, kann ich
ja. Nee, würde ich mal reingeben. Also ich finde den Typen auch irgendwie sehr interessant, muss ich sagen.
Ja, ich habe einmal live gesehen, vor vielen Jahren. Schon krass. Also meine Mutter hatte irgendwie Karten im Radio gewonnen und dann, ja, okay, gehen wir hin von mir aus.
Ja, warum nicht, ne? Okay.
Möchtest du raten, was ich auf Platz 2 habe?
Das wird jetzt schwierig. Also, ich habe mir, witzigerweise, ich habe mir eine CD gekauft. diese Woche. Seit langer Zeit mal wieder. Verrückt, ne? Macht man eigentlich gar nicht mehr. Ich bin aber ein alter Sack. Ich darf das.
Ich kaufe manchmal gebrauchte CDs. So.
Ja, ich hab mir tatsächlich Wolf Alice gekauft. Okay. weil da so ein paar Live-Tracks noch da drauf waren. Ich finde allerdings, dass das Album von Black Thought ist einfach gigantisch. Also ich würde Wolf Alice sagen.
Das ist absolut richtig.
Okay.
Ja. Geil. Ja, dann erstmal zur Band selber. Wolf Alice. So, sorry, ich muss kurz was trinken. Ja. So, das bleibt jetzt aber drin. Keine Lust, das zu suchen, ja, ey. Wolf Alice ist eine britische Alternative Rock Band aus London, die 2010 von Ellie Roswell?
Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ellie heißt sie auf jeden Fall.
Ellie Roswell, ja. Im Zweifel. Die 2010 von Ellie Roswell Gesang, Gitarre und Geoff Oddy Gitarre gegründet wurde. Ursprünglich als Folkduo gestartet, entwickelte sich die Band bald zu einer dynamischen Rockformation, die verschiedene Musikstile wie Grunge, Shoegaze und Dreampop kombiniert. Die endgültige Besetzung wurde mit Theo Ellis Bass und Joel Amey Schlagzeug komplettiert. 2013 veröffentlichten Wolf Alice ihre erste EP Blush, gefolgt von Creature Songs 2014, die ihnen erste größere Aufmerksamkeit in der britischen Musikszene brachte. Der Durchbruch gelang ihnen 2015 mit ihrem Debütalbum My Love is Cool, das Platz 2 der britischen Charts erreichte und den Hit Moaning Lisa Smile enthielt. Ihr zweites Album Visions of a Life 2017 brachte ihnen noch mehr Anerkennung und gewann 2018 den Mercury Prize, eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen der britischen Musikindustrie. Songs wie Don't Delete the Kisses und Yak Fu zeigten ihre Vielseitigkeit zwischen sanften Melodien und aggressiven Gitarrenriffs. Mit ihrem dritten Album Blue Weekend 2021 festigten Wolf Alice ihren Status als eine der wichtigsten britischen Rockbands. Das Album wurde für den Brit Award für das beste britische Album nominiert und brachte ihnen erstmals Platz 1 in den britischen Charts ein. Wolf Alice sind bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte und ihre Fähigkeit, verschiedene musikalische Einflüsse zu vereinen. Sie haben mit Größen wie Foo Fighters und Queens of the Stone Age getourt und gelten als eine der spannendsten Rockbands der Gegenwart. So, erschienen ist das Album am 4. Juni 2021 auf dem Label Dirty Hit. Es wurde aufgenommen in den ICP Studios in Brüssel 2020. Es dauert 40 Minuten und 47 Sekunden. Produziert wurde das Ganze von Marcus Drace. Verkaufszahlen über 100.000 verkaufte Exemplare in Großbritannien. Auszeichnung Brit Award für die beste britische Gruppe und die Nominierung für den Mercury Prize 2021. Mein Review. Wow. Ich hatte Wolf Alice zwar immer mal auf dem Radar, aber nie den Drang verspürt, wirklich in ihre Musik einzutauchen. Ein Fehler. Ein gewaltiger Fehler. Denn Blue Weekend ist nicht nur ein Album, es ist ein Sog, eine emotionale Achterbahnfahrt, die mich von der ersten Sekunde anpackt und nicht mehr loslässt. Schon der Opener The Beach baut sich langsam auf, zieht mich mit seiner Atmosphäre in einen Strudel aus Vorfreude und Melancholie. Ein bisschen erinnert mich das an Florence and the Machine, aber weniger pathetisch, dafür umso eindringlicher. Und dann Delicious Thing, erst scheinbar sanft, fast loungig, bis sich der Song in einem Refrain auflöst, der größer ist, als er eigentlich sein dürfte. Ausgefranst, aber genau richtig. Wie eine modische Jeans, die einfach perfekt sitzt. Und dann kommt Smile und zerreißt alles. Plötzlich wird's rotzig, die Gitarren wüten, die Vocals spucken mir Zeile um Zeile entgegen. Das hier ist nicht nur Musik, das ist Attitüde. Ellie Rosal schreit, faucht, lässt keinen Zweifel daran, dass sie gehört werden will. Ein wilder Moment, der mich komplett mitreißt. Doch Wolf Alice können auch anders. Safe from Heartbreak, If You Never Fall in Love, schlägt eine völlig andere Richtung ein. Akustisch, folkig, als säße ich plötzlich in einem englischen Pub, in dem jemand seine verletzlichsten Gedanken auf eine Serviette kritzelt. Wunderschön, intim, fast schwerelos. Und dann kommt mein persönlicher Höhepunkt. How Can I Make It Okay? Tief in den 80ern verwurzelt, voller schimmernder Synth und verträumten Dream-Pop-Vibe. Boah, ich vergesse immer, dass ich das vorlesen muss.
Ich feiere das so gerade, ich liebe diesen Song.
Und verträumten Dream-Pop-Vibe. Dieser Song nimmt mich mit, lässt mich vergessen, wo ich gerade bin. Aber kaum will ich mich in diesem Gefühl verlieren, tritt Play the Greatest Hits die Tür ein. Eine Punk-Nummer so kompromisslos, dass ich unweigerlich an Le Tigre denken muss. Pure Energie, keine Atempause. Jeder Song auf Blue Weekend überrascht mich aufs Neue. Keine Band klingt gerade so facettenreich, so spielerisch souverän und dabei so verdammt echt. Ich habe dieses Album unterschätzt und mich dann Hals über Kopf darin verloren. Ein Meisterwerk ohne jeden Zweifel.
Ja, freut mich sehr. Freut mich sehr.
Ja, also ich habe das einmal gehört vor, also kurz nach der Ziehung und habe gedacht so, ja, okay, so solider Indie-Rock. So. Mhm. Und dann habe ich das jetzt irgendwie vor ein paar Tagen dann nochmal gehört und dann nochmal und Alter, also das ist ja wirklich, wirklich fucking überragend. Also,
ja, ja.
Also wirklich danke dafür. Ich kannte die Band vorher, ja, habe den Namen schon so ein paar Mal gelesen, aber wusste halt keine Songs so.
Ich habe da auch einfach nur so aus Jux und Dollerei mal reingehört auf Spotify und dann dachte ich so, wow. Also ja. Und dieses how can I make it okay? Ja. Das ist so geil und das trifft halt so genau diesen, also für mich erinnert mich das so ein bisschen an Chromatics, halt diese Ära oder diese Mucke aus dem Ryan Gosling Film, wie heißt er jetzt nochmal hier?
Drive.
Drive, genau, danke. Ja, ja, also ja, es haut so in diese Kerbe rein irgendwie. Ja. Und es ist so geile Atmosphäre und ich liebe halt Dream Pop irgendwie auch.
Ja, ich mag das auch total. Also ich stehe noch ein bisschen mehr auf Synthwave, also Synthwave, Dream Pop, Retro Wave, das hat ja auch dann immer oft so ein bisschen Videospielanleihenmusik. Ja. Das ist total geil, ich liebe das. Auch Kawinski finde ich auch super geil.
Ja, ja, super.
Hatte Kawinski. Ich ja von dir auch im Glas.
Ja,
Aber das hier, also Wolf Alice geben dem Ganzen halt noch sehr viel mehr organische Wärme, weil es eben, also man sagt das immer so, vielleicht ist es auch alles Quatsch und mittlerweile sind die Programmierungen einfach so gut, dass man es nicht mehr hört. Aber ich bilde mir halt immer ein, dass ich da noch ein echtes Schlagzeug höre. Und
nee, das ist ein Bandsound, definitiv ein Bandsound.
Und
auf jeden Fall.
Das ist halt geil. Also
das macht speziell, auf jeden Fall.
Genau.
Ja, ja, ja. Cool, freut mich sehr.
Also ich danke dafür, dass
danke dafür. Ja, ich muss mich jetzt aber auch bedanken. Also komm jetzt Billy Joel, okay.
Ja,
also Billy Joel Stormfront. Genau, also erstmal zur Künstlerbio. William Martin Billy Joel wurde am 9. Mai 1949 in der Bronx, New York, geboren und wuchs in Hicksville, Long Island auf. Er begann früh mit Klavierunterricht und entwickelte eine Leidenschaft für Musik, inspiriert von Klassik, Rock'n'Roll und Rhythm and Blues. Seine Karriere begann in den 1960er Jahren mit verschiedenen Bands, bevor er 1971 sein erstes Soloalbum Cold Spring Harbor veröffentlichte. Der Durchbruch gelang ihm 1973 mit Piano Man, das den gleichnamigen Hit enthielt, ein Song, der zu seiner Signatur wurde. Es folgten erfolgreiche Alben wie The Stranger 1977, 52nd Street 1978 und Glasshouse 1980, die Hits wie Just the Way You Are, Uptown Girl und We Didn't Start the Fire hervorbrachten. Billy Joel ist bekannt für seine melodischen Kompositionen, tiefgründigen Texte und seine Fähigkeit, verschiedene Musikstile wie Rock, Pop und Jazz zu vereinen. In seiner Karriere verkaufte er über 150 Millionen Alben und gewann 6 Grammy Awards. Obwohl er 1993 mit River of Dreams sein letztes Popalbum veröffentlichte, blieb er aktiv, tourte regelmäßig und komponierte klassische Musik. Seit 2014 hat er eine rekordverdächtige Residency im Madison Square Garden, wo er monatlich auftritt. Billy Joel wurde 1999 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und gilt als einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten. Trotz seines Ruhms bleibt er bodenständig und seiner Heimat New York treu. Nun kurz zwecks zum Album Stormfront. Erscheinungsdatum ist der 23. Oktober 1989. Label Columbia Records, Genre Art Rock, Arena Rock, Hard Rock, New Wave. Aufnahmeorte The Hit Factory, New York City, Right Track Recording, New York City, The Warehouse Studios, Vancouver, Canada, The Power Station, New York City und Aufnahmezeitraum ist 1988 bis 1989. Gesamtlaufzeit 44 Minuten, 34 Sekunden. Verkaufszahlen über 4 Millionen verkaufte Exemplare in den USA alleine. Auszeichnungen, vierfach Platin-Zertifizierung der RIAA. Ich krieg das irgendwann nochmal hin. Chartplatzierung.
Ich sag immer RIA.
Also, RIA. Ja. Platz 1 in den USA und Australien. Platz 5 in den Vereinigten Königreich und Deutschland. Platz 4 in Kanada. So, dann gehen wir mal zur Kritik. Das ist er also, der Piano Man. Ich hatte mir bis dato Billy Joel immer nur in geringen Dosen reingezogen, weil ich seine Musik zwar gut, aber irgendwie auch immer etwas antiquiert fand. Aber ich lag so falsch. Dieser Mann hat nicht nur Talent, nein, er ist einfach begnadet. Jeder Song auf Stormfront ist ein Treffer. Ja, und das sage ich, obwohl mir zuerst der Titeltrack interessanterweise als schwächster Song vorkam. Dies mag zwar stimmen, aber auch Stormfront als Song ist mir in den letzten 2 Wochen dauerhaft im Ohr geblieben. Erschien mir der Track am Anfang zu sehr nach dem 80s Baukasten-Galore. So überzeugte er mich direkt am Ende des ersten Hördurchgangs, obwohl er schon hier und da leicht schwülstig daherkommt. Irgendwie schafft es der gute Billy, seine Musik so intensiv, so hochkonzentriert und hoch dosiert herzuzaubern, dass man manchmal denkt, das war jetzt vielleicht etwas zu kitschig oder zu drüber, aber hey, nö. Stattdessen bekommt man feinstes Entertainment geboten und das in Kombination mit einem Spektrum an Stimmgewalt, Musikalität und Songwriting, das sich gewaschen hat. Die Band überzeugt ähnlich wie die E-Street Band vom Boss und liefert einfach phänomenal ab. Die Musik bewegt sich zwar im 80s-Bereich, lässt aber erahnen, dass die 90s vor der Tür stehen. Und das Songwriting geht von Herzschmerz bei State of Grace und And So It Goes über den Kalten Krieg bei We Didn't Start the Fire und Leningrad bis hin zu purer Freude am Sex im Song When in Rome und Shameless. Das klingt nach einer Quadratur des Kreises für euch. Ja, dann kauft euch einfach mal Stormfront von Billy Joel auf CD oder Vinyl. Da habt ihr einen Kreis in einem Quadrat, Freunde. Ich bekomme garantiert keine Gewinnanteile.
Ja, ich musste so eine Erklärung. Ich kenne von Billy Joel dieses Album in- und auswendig. Und ich kenne zwei weitere Songs, Piano Man und Uptown Girl. Die anderen Alben nie gehört, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die auch so geil sind. Das liegt schlichtweg daran, dass ich 1989, ja, also dass ich irgendwie im zarten Alter von 5 Jahren am CD-Regal meiner Mama vorbeigelaufen bin und dieses Cover gesehen habe, das so schön rot war.
Ja.
und nicht wusste, was das ist und das halt reingetan habe in den CD-Player also vielleicht war das auch 1990 und ich war schon irgendwie 6 oder so und wie ich cool das dann gehört habe und dann ja. dann kam halt meine Mutter rein und so, warum hörst du das? Ich weiß nicht, schön. Und die dann so, ja, okay, von mir aus. Und dann habe ich das halt wirklich seit meiner frühesten Kindheit immer wieder gehört, weil ich
das
halt einfach.
Das ist super, ja.
Weil ich das halt melodisch so toll fand.
Ja, und ist es auch. Ja.
Dieser Song, We Didn't Start the Fire, der hat tatsächlich mein Interesse an amerikanischer Geschichte des 20. Jahrhunderts sozusagen befeuert und angezündet, weil ich kann den komplett auswendig. Damit kann man so auf Karaoke-Partys immer Leute ein bisschen beeindrucken, wenn man mit geschlossenen Augen wirklich das alles sehr runterrattern
cool.
kann.
Ja, sehr cool.
Aber irgendwann wollte ich natürlich auch mal wissen, was ich denn da singe. Denn was zur Hölle ist denn Pamum John? Und dann als Wikipedia neu war, habe ich mich tatsächlich da hingesetzt und habe mir das alles durchgelesen. Und es ist halt komplett irre, was der da alles abgreift ne, und abdeckt.
Von der Beatlemania bis hin zu Kennedy und was
Psycho,
weiß ich.
Psycho, also der Film, genau, Kennedy-Attentat, aber auch Richard Nixon Back Again. Aber auch so Sachen, wo du halt wirklich erstmal nachgucken musst, so hier, Edsel is a no-go, so, was zur Hölle ist Edsel? Das war halt ein Auto von Ford, das halt so krass gefloppt ist, also der Ford Edsel.
Krass. Okay.
Der halt so in der amerikanischen Popkultur ist das halt so ein Begriff, dass man das halt weiß, so ja, der Edsel, das war halt so, daran ist Ford beinahe pleite gegangen. Weil die halt die.
Ich erinnere mich, dass diese Worte phonetisch an mir vorbeigerauscht
genau.
sind.
Ja, genau.
Aber und das ist krass. Ja, hätte ich nie so.
I go to extremes und so. Und
oh, ich liebe den. Das ist ja, so geil.
Das ist alles super.
Den kannte ich übrigens. Ich dachte so, Moment, vom Titel her, den müsste ich doch kennen. Ist das der Song? Ja, das ist der Song. Ja. Und ich wusste halt nicht, weil das Krasse an Billy Joel ist, finde ich, der kann seine Stimme irgendwie so krass verstellen. Ja, also
der hat eine Range.
Der hat eine unglaubliche Range. Und also ich kenne übrigens auch noch einen Song mehr als du, aber ich kenne Piano Man wiederum nicht. Wir sind gleich auf. Spaß. aber ich kenne River of Dreams, aber den kennst du wahrscheinlich auch, oder? River
Keine of Dreams, Ahnung, vielleicht.
Den habe ich halt in den 90ern rauf und runter auf MTV gesehen, mit dem Videoclip und so. So ein bisschen gospelartig, aber auch ganz anderer Touch so. Aber ziemlich cool.
Übrigens noch ein Fun Fact, also auf dem Cover ist so eine rote Flagge mit so einem schwarzen Quadrat. Weißt du, was es damit auf sich hat?
Gar nicht, null.
Das ist das das Seefahrtsflaggenzeichen für die heftigste Sturmwarnung, die es gibt.
Ach so, ja, das passt.
Also, ne, deswegen ist halt, wenn du auf See diese Flagge siehst, dann heilige Scheiße, dreh mal um, solange du es noch kannst.
Ja, auf jeden Fall. Was ich cool finde auch, er hat das ja selber produziert, das Album. Das habe ich noch bei Wikipedia gelesen. Und mit ihm hat das, ich habe das jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber ein Gründungsmitglied von Foreigner hat das mitproduziert. Und Foreigner hat ja auch unglaublich geile Songs. Es ist ja, also, so eine Hitmaschine irgendwie. Also,
was ich halt auch total geil an dem Album finde, dass das würde so heute niemals im Leben mehr produziert werden, wenn du nicht einer der absoluten super-duper-Megastars bist. Weil die Liner Notes von dem Album, ey, wie viele Leute da einfach dran gearbeitet haben, das ist so irre. Du hast da wirklich, das sind über 50, 60 Leute und da war kein Orchester beteiligt, ne?
Ja, ja,
also, genau. Weil da sind halt, ja, da sind Synthes drin, aber was ist ich, die Streicher in Leningrad oder so, das sind halt Streicher. Es gibt super oft Saxophon, es gibt echte Bläser. Also, das ist einfach wirklich.
Ja,
völlig irre.
Vor allem, also deswegen kann ich das unterschreiben, was du sagst. Also das ist eines der Alben, eines der perfekten Alben da draußen irgendwie. Und das ist, es gibt halt Songs, die sind meinetwegen, wie zum Beispiel Pokerface, also wo wir es gerade dabei waren. Also die sind wirklich ein Dauerbrenner, den kann man immer heute noch hören und so. Aber so einen Streak zu haben, also so von wegen 1 bis 10, ja, du hast 10 Songs und die sind alle so reif, also ja, fast schon überreif, das und die kannst du einfach vom Baum pflücken, ja, das ist wirklich so geil, ja. Das hast du selten, also das ist immer irgendwo noch eine so ein mediocre Ding drin, aber das ist geil, also ja, ist einfach nur geil. Ja.
Also manches, also ich fand als Kind, fand ich so die zweite Hälfte des Albums nicht so gut, weil ne, so Leningrad.
Ja, das ist halt natürlich ein bisschen.
Ich habe das nicht verstanden. Ne? Ich habe, das ist halt, ja, dass es halt auch so eine Geschichte ist, irgendwie von zwei Jungs, die gleichzeitig irgendwie parallel aufwachsen und so. Der eine in den USA, der andere in der Sowjetunion, irgendwie, soweit ich mich erinnere. Das ist, ne, als Kind fand ich das irgendwie so ein bisschen so, soll wieder schnelle Klavier kommen. So.
Genau, genau. Ja. Aber,
es ist auch trotzdem, es ist ein absolut super Song. Ja,
ja, ist auf jeden Fall. Also ich konnte ihm auch ganz gut folgen, was textlich folgen, ohne den Text jetzt gelesen zu haben. Aber ich fand den Leningrad-Song, er hat schon ein bisschen so ein leicht paar Tränchen in mir hervorgerufen. Das ist schon krass. Weil man so überlegt, wir sind heute nicht viel weiter. So.
Ja, leider. Bisschen,
ja, eben. Es ist schon
oder krass. Naja, also wir als Menschheit, wir tendieren ja immer dazu, 5 Schritte vor, 4 zurück, 5 Schritte vor, 4 zurück, 5 Schritte. So kommt man voran, aber es dauert halt echt lange und tut weh.
Ja, genau. Okay. Ja, krass.
Möchtest du über Danger Mouse und Black Thought reden?
Sehr gern. Sehr gern.
Alles klar. Dann erstmal, die Bandbio musste ich tatsächlich ein bisschen splitten und nochmal mehrfach umformatieren, damit das ein bisschen Sinn ergibt. Okay. Aber kriegen wir hin. Ja, ist okay. Jetzt auch nicht länger als die anderen.
Das ist ein bisschen komplex.
Danger Mouse and Black Thought ist ein gemeinsames Projekt des Produzenten Danger Mouse und des Rappers Black Thought. Die beiden Musiker arbeiteten erstmals 2022 offiziell zusammen und kombinierten ihre individuellen Stile aus Hip-Hop, Soul und alternativen Klängen. Danger Mouse, bürgerlich Brian Burton, wurde 1977 in White Plains, New York, geboren und wuchs in Georgia auf. Er machte sich als vielseitiger Produzent einen Namen, der Genres miteinander verbindet. Bekannt wurde er 2004 mit The Grey Album, einem Mashup aus Jay-Z's The Black Album und den Beatles' White Album. Danach folgten Projekte wie Gnarls Barkley mit CeeLo Green, Produktionen für Gorillaz, The Black Keys, Beck und viele andere. Seine Arbeit zeichnet sich durch dichte Klanglandschaften, Vintage-Samples und filmische Arrangements aus. Black Thought, bürgerlich Tariq Trotter, wurde 1971 in Philadelphia geboren und ist Gründungsmitglied sowie Frontmann der Hip-Hop-Band The Roots. Seit den frühen 1990er Jahren veröffentlichte er mit der Band zahlreiche Alben, die für ihre musikalische Bandbreite und Live-Instrumentierung bekannt sind. Neben seiner Arbeit mit The Roots brachte Black Thought mehrere Solo-Projekte heraus und arbeitete mit Künstlern aus verschiedenen Genres zusammen. Seine Texte behandeln häufig gesellschaftliche und politische Themen. Die Zusammenarbeit von Danger Mouse und Black Thought vereint ihre individuellen musikalischen Ansätze in einem gemeinsamen Projekt, das klassische und moderne Elemente des Hip-Hop miteinander verbindet. So, erschienen ist das Album am 12. August 2022 auf BMG. Es dauert 38 Minuten. Produziert wurde das Ganze von Haha Danger Mouse.
Haha.
So, meine Review. Hip-Hop hat es bei mir schwer. Wirklich schwer. Kendrick Lamar, okay. Outkast, yep. Aber dieser neue Kram, der klingt, als hätte jemand Autotune mit einem Presslufthammer verschweißt. Nein, danke. Ich will keine billigen Sample-Loops und keinen müden Sprechgesang über generische Trap-Beats. Ich will Seele, ich will Handwerk. Ich will das Gefühl, dass Musik noch etwas bedeutet. Und dann kommen Danger Mouse und Black Thought daher und zerlegen meine Vorurteile in ihre Einzelteile. Cheat Codes ist der Beweis, dass Hip-Hop nicht tot ist, sondern verdammt lebendig, solange man ihn in die richtigen Hände legt. Danger Mouse, der Meister der Sample-Magie, kramt in der Vinylkiste und erschafft Beats, die atmen, die grooven, die Geschichten erzählen. Jedes Snare-Hit sitzt, jeder Hi-Hat rollt organisch durch den Mix. Und dann Black Thought, eine lyrische Naturgewalt, die mit messerscharfer Präzision jedes Wort an den richtigen Platz setzt. Keine Füller, keine belanglosen Zeilen, nur Punchlines, Weisheiten und Wortakrobatik auf höchstem Niveau. Und die Feature-Liste, purer Luxus. MF Doom segnet Belize mit einer seiner letzten magischen Strophen. Ein bittersüßer Moment, der einmal mehr zeigt, wie unfassbar groß sein Talent war und was für ein Genie wir hier verloren haben. Aquamarine mit Michael Kiwanuka ist nichts weniger als hypnotisch. Ein Song, der mich mit sich reißt, mich aus dieser grauen Welt hebt und mir kurzzeitig eine bessere zeigt. Hits für die Ewigkeit. Überhaupt ist hier nichts überflüssig. Keine billige Effekthascherei, kein belangloses Füllmaterial. Jedes Stück klingt, als hätte es genau so sein müssen. Als wäre es in Stein gemeißelt und nicht einfach nur eine zufällige Idee im Studio. Cheat Codes ist ein Album, das mich überzeugt hat, dass Hip-Hop immer noch echte Musik sein kann. Kein Wegwerf-Sound, kein Fast-Food-Beat, sondern Kunst. Große Kunst.
Ja, absolut richtig. Das ist Mic Drop.
Ja. Und also, auch ich bin direkt danach, also ich habe das Album 3, 4, 5 Mal durchgehört. Ich finde es so geil, so gut. Und ey, Leute, wirklich, wenn ich sage, dass das Hip-Hop gut ist, dann ist er entweder totale Scheiße, weil ich gar keine Ahnung habe, oder er ist wirklich, wirklich fucking gut.
Und ich habe das auch wirklich im Freundeskreis so gesagt: so, hört euch das an, Leute. Und alle so, Hip-Hop. Danke. Also es ist jetzt ein bisschen bragging irgendwie, aber ich habe das einfach nur gemacht, um so ein bisschen Leuten was Gutes zu tun. Und es ist einfach eine geile Mucke. Also sorry, aber es ist wirklich.
Ja, und also es hat mich auch tatsächlich, ich wusste überhaupt nicht, wer MF Doom so ist. Ich habe den Namen schon oft gehört, weil natürlich so der Name Doom mit dann auch dieses Comic-Gimmick so, natürlich so als.
Der hat ja auch die Maske an und so.
Genau, hatte, ist ja leider verschwunden.
Hatte, ja.
Kommst du ja so nicht drum herum. Aber hier, wie heißt das Album? Danger Doom, also das Projekt, weil
der genau.
Ich will jetzt gar nicht groß viel von reden, aber das habe ich dann auch noch mal anschließend gehört. Ist nicht ganz so gut wie, Entschuldigung, Cheat Codes, aber ist halt auch super geil. Also und wie gesagt, ich habe halt wirklich, das ist so ein Pet Peeve von mir, dass halt moderner Hip Hop, dass das so augenfällig billig produzierte Massenware ist. So, das ist das Äquivalent, also das ist so wie, keine Ahnung, also Danger Mouse verhält sich zu, keine Ahnung, was ist gerade wieder so ein Hip-Hop-Hit, Sigma Boy, das ist eher so Dance, dieses komische Sigma Boy-Lied.
Meinst du jetzt ein deutscher Künstler oder was? Oder?
Ja, völlig egal. Oder 50 Cent war auch nie gut, finde ich. Aber also es ist ich begebe mich auf dünnes Eis, aber keine Ahnung, Ski-Agu oder so.
Ski-Agu.
Also das verhält sich halt, ja, also Das verhält sich halt, ja, Apache, sehr guter Punkt. Apache, boah, so ein Dreck. Wirklich, boah, das ist so furchtbar, Alter. Apache,
der hat aber Humor.
Ey, Apache aber, bleibt nicht gleich, aber Apache
das, bleibt das ist scheiße. Nicht der, das ist nicht das gleiche Spiel, sag ich mal.
Ey, das verhält sich, also wirklich, also Apache, vor allem, warum haben diese Rapper, warum haben diese alle irgendwie einen Namen, so eine Nummer im Namen? So, ich hab keinen Plan. So, wie so E-Mail-Adressen. Hier, mach bitchkiller@gmx.de. Ja, gibt's schon.
Ja, was. Oder Dollarzeichen im Namen.
Ja, so was. Okay, dann nimm bitchkiller187. Nee, gibt's auch schon. Ja, keine Ahnung. Was ist denn bitch? Ja, dann halt bitchkiller123, ist mir egal. Na, also, was soll das mit diesen Zahlen? Fuck it. Ja, ich weiß, ja, es sind alles irgendwelche.
Ich bin auch kein Hip-Hop, nicht so im Game, aber wenn es halt um so Conscious Rap ist, ja dieses Stichwort.
Ja, klar, aber dass diese Mainstream, dass sie nicht in den Spiegel gucken und lachen müssen. Ich begreif's nicht. So.
Ja, genau.
Ja. Und, aber wie auch immer.
Ich mag halt auch einfach die Stimme von Blackthorn und einfach, ich werde jetzt nicht sagen, dass es jedes Roots-Album ist jetzt ein Treffer, das kann man noch nicht so sagen, aber ich mag einfach den Sound von Roots, aber ja. Einfach, dass der Typ ist total, also innerhalb der, wenn man so diese dauernden Rankings von wegen die Goats und so vom Hip-Hop, dann wird er die regelmäßig vergessen. Ja. Das ist also ja, der MC ist halt, wenn ja. man
aber und, ich habe, bevor ich den Gedanken wieder vergessen, aber ich wollte das halt eben sagen, also hier Apache 207 verhält sich zu Danger Mouse und Black Thought wie so ein McDonald's Cheeseburger zu einem 3-Sterne Michelin Restaurant Menü.
Ja, ja, ne? absolut.
Das ist halt einfach.
Ja.
Ja. Und wahrscheinlich kostet Danger Mouse auch, wenn man den haben will als Produzent,
ein
bisschen mehr als die. Ja. Frag mal
die Black Keys. Ja, keine Ahnung. Aber die sind auch gut befreundet, denke ich. Keine Ahnung.
Ja, ja.
Aber ich finde auch einfach, um mal so ein bisschen, zumindest ein bisschen vom Inhalt, ich hab den Text nicht studiert, aber ich finde halt überhaupt den Titel Cheat Codes cool, weil der deutet ja so ein bisschen, geht ja ein bisschen dahin, von wegen, ja, es gibt halt Leute oder man braucht auch, um wenn man ganz unten in der Gesellschaft ist, braucht man einen Cheatcode, um halt nach oben zu kommen. So. Und, also nach dem Motto, der Ehrliche ist der Dumme, du kannst halt heutzutage nicht mehr mit ehrlichem, kommst du nicht mit Ehrlichkeit weiter. So.
Ehrlich,
Cheatcodes.
Mit deiner Hände Arbeit.
Genau. Und das fand ich cool, irgendwie als Aussage.
Ja. Also ich find's wirklich cool. Also es war auch wirklich jetzt eine Folge, wo ich das Interessante war, ich habe ja bei der Erziehung, habe ich gedacht, so, okay, das kenne ich alles gar nicht. Und dann halt wirklich so überrascht zu werden von wirklich zwei absoluten Meisterwerken und einem wirklich guten Album. Also ich hoffe, die nächste Folge wird ähnlich.
Ich hoffe auch. Mal schauen, was das kommt.
An die Gläser. Also
dann muss ich jetzt zuerst, ne?
Ja, mach mal.
Ja, okay. Kraftklub in Schwarz. Hatten wir das schon? Gut. Nee, das hatten wir noch nicht, ne?
Du hattest, glaube ich, ein anderes Album von Kraftklub. Warte.
Ja, ich glaube. Kraftklub. Ich kenn's. Ich hab's sogar, glaube ich.
Das müsste das zweite sein. Das erste ist, glaube ich, mit K oder so.
Ja, ich glaube, mit K hatte ich. Stimmt.
Und das in Schwarz ist, glaube ich, das zweite.
Ja, okay.
So, dann ziehe ich mal. So, was habe ich hier? LCD Sound System, This is Happening.
Ja, okay.
Ja, also LCD Sound System kenne ich. Habe ich jetzt gerade nichts so im Ohr, aber ich habe den Namen schon mal gehört. Okay, was hast du noch?
Ja. Was habe ich noch? Oh. Silverchair, Frog Stomp.
Ah, sehr gut.
Ich kenne nur das Spätwerk von Silverchair, beziehungsweise, wie heißt das? Das ist
wahrscheinlich das dritte Album, das Neon Ballroom.
Neon Ballroom, genau. Das haben wir mal auf dem Segelturn in der Schule rauf und runter gehört. Bis zum Erbrechen, ja.
Ich muss mal kurz nachgucken. Genau. Also Silverchair, die hatten, glaube ich, nominell 4 Alben. Die gibt es ja auch, glaube ich, nicht mehr.
Oder? Nein, die gibt es nicht mehr. Die haben sich zerstritten. Ne?
Ja?
Das weiß ich. Echt? Ja, das weiß ich.
Genau, es gab 5 Alben, irgendwie Diorama und Young Modern noch. Also die ersten 3 Alben, die kamen wirklich so alle 2, also hier Frogstorm ist das Debüt.
Ja.
Und dann kam Freak Show und Neon Ballroom, die sind halt wirklich super.
Und dann die ersten Diorama. Beiden kenne ich halt nicht, genau, alle anderen kenne ich. Okay. Habe ich auch rauf und runter gehört, ja. Aber, ja
cool. Ich fand Diorama und Young Modern von.
Also boah, Diorama habe ich sogar auf Platte.
Echt?
Aber gut. Ich
das ist mega. Eher so mittelmäßig in.
Ja, das ist ja dann so eine Frage des Geschmacks, ja. Weil das driftet ja mehr so ins Orchesterartige ab. Ja.
Ja. Okay. Aber lebt der Typ denn noch, der Sänger?
Ja, der lebt noch, aber der ist sehr weird geworden. Hat sich irgendwie so ein Hals-Tattoo gemacht lassen. Ich meine, manche andere macht das auch, aber der sieht irgendwie sehr, sehr komisch aus.
Ja, gut. Ein Hals-Tattoo heißt
der
jetzt.
Ja, und der hat ein Solo-Album, glaube ich, gemacht und ich habe es mir noch nicht angehört. Ich meine, die Stimme ist ja begnadet, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie annähernd an Silverchair rankommt, beziehungsweise ich glaube, es will es auch gar nicht. Der will auch anders klingen als irgendwie.
Der scheint einfach sehr krank zu sein, also im Sinne von physisch.
Der war während der Zeit auch schon total krank.
Ja, hat irgendwie Arthritis. Was ist denn das?
Ja.
Reactive Arthritis, warte.
Ja, der hat quasi alles und nichts. Okay. Unser damaliger Sänger, also um mal wieder von meiner tollen Band zu sprechen, der war halt riesen Silverchair-Fan und daher weiß ich, dass der hat irgendwie so ähnlich wie Kurt Cobain hat er auch irgendwie immer vor einem Konzert immer so gekotzen müssen und sowas.
Okay.
Also weil der halt total aufgeregt war und sowas. Und der hat auch dadurch auch so einen nervösen Tick irgendwie und dann darüber hinaus hat so Arthritis. Und war super lange in Behandlung deswegen. Und da parallel hat er noch Anorexie gehabt und Ping Pong Pong. Deswegen kam ja dieses Song of Neon.
Anna Song,
genau. Ja. Also, da geht es um Anorexie. Ja, genau. Ja. Aber das ist halt
ist so schade. Aber
ziemlich gebeutelte Seele, aber verdammt gute Musik. Ja. Okay, aber.
Gar nicht so alt. Also, ja, okay. Ja, dann ziehe ich noch mal eins. So, dann habe ich, warte, nur einen. Gorillaz, Cracker Island.
Ja,
schön. Cool. Okay, was hast du noch?
Und ich habe noch was, das ist ziemlich gut gefaltet. Aber ist immer besser, falten. But Alive. Hallo, Endorphin.
Endlich.
Ist das eine deutsche Band?
Ja.
Okay.
Du wirst die Stimme, glaube ich, auch erkennen. But Alive, eine der besten Bands, die sich viel zu früh aufgelöst haben. Das ist hier Markus Wiebusch.
Ah.
Ja.
Ja, okay.
Also der Sänger. Markus, und also die ist so schade, weil die haben halt But Alive haben halt 3 Alben und ich musste mich so, ich hab mir, weiß ich noch damals so, welches tue ich jetzt? Ich muss alle 3 ins Glas tun. Und ich habe damals dann wirklich, die sind so gut. Hey, so warte, ich muss jetzt kurz mal die, und ich finde Ketka ist auch ganz gut, aber But Alive ist immer besser. But Alive haben nicht meinen eigenen Tochter. Ich dachte schon, keinen Wikipedia-Eintrag. Genau, dem irgendwie hier nicht zynisch werden. Bis jetzt ging alles gut und Hallo Endorphin.
Okay.
Davor kam auch noch so ein paar
also recht kurze Karriere. So.
Ja, 1991 bis 99. Ist wirklich so gut, ey.
Ja, also okay. Du hast nochmal Gorillaz und achso, da fehlt ja noch eins, ne?
Ja, genau, ich muss noch eins ziehen. Gorillaz und LCD Sound System hatte ich und das letzte habe ich ich glaube, da verletze ich meinen Gaumen, wenn ich versuche, das auszusprechen. Quangbin.
Ja, genau. Aber du hast es ganz gut gemacht, glaube ich. Quangbin, ja.
Quangbin. Alasala.
Das ist, glaube ich, thailändisch für thailändisches Wort für Flugzeug.
Alter, ich glaube, ich habe irgendeinen Dämonen aufbeschworen gerade.
Du musst das dreimal sagen vorm Spiegel.
Okay, ich bin gespannt. Aber das, okay. Ja, ja. Also du hast wieder sehr gitarrenlastig diesmal bei dir.
Ja, bei dir also, ist es gemischt, also elektronisch, verspielt und bisschen chillig so.
Ja. Ja. Falls du das Bud Alive, falls das gerade, weil das ist so ein bisschen weird, falls das nicht bei Spotify verfügbar ist, dann sag oder YouTube Music oder wo auch immer, sag mir Bescheid, dann
ich krieg das schon hin. Ja.
Ja. Okay. Dann haben wir es doch, würde ich sagen.
Wunderbar.
Und ja, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, hört ganz, auch.
Ganz viel Musik.
Genau. Kauft euch Zomfront.
Ja, definitiv. Guckt rechts und links, wenn ihr über die Straße geht.
Ja, definitiv.
Und wenn ihr die Sturmwarnungsflagge seht, dreht um.
Ja. Ja, genau.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.